Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ich habe nicht gespürt, wie die Zeit verging, schrieb Claude Lanzmann 1990 und meinte damit die Zeit, die seit der Uraufführung seines großen filmischen Werks Shoah auf der Berlinale im Jahr 1985 schon verstrichen ist. Ein monumentales Dokumentarfilmprojekt über die Todesmaschinerie der Konzentrationslager. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben und viele Amts- und Würdenträger kondolierten heute, unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er bezeichnete Lanzmann als einen unermüdlichen Mahner gegen das Vergessen. Mit dem Shoah-Film habe er ein Meisterwerk der Erinnerung erschaffen. Der Vorsitzende der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem würdigte Lanzmann als einen bahnbrechenden Filmemacher, der einen unauslöschlichen Eindruck in der kollektiven Erinnerung hinterlassen habe. Und sein Weggefährte Serge Klarsfeld fand heute diese Worte für seinen verstorbenen Freund.
Ich habe meine Gesprächspartner danach ausgesucht, ob sie in der Lage sind, beim Erzählen das, was sie erzählen, nachzuerleben. Dafür zahlt man einen sehr hohen Preis. Das ganze Leid kommt beim Erzählen wieder hoch.
C'est-à-dire souffrir en me racontant cette histoire.
Serge Klarsfeld. Mit Shoah hatte Lanzmann viel Lebenszeit verbracht. Zum einen ging es darum, die geeigneten Gesprächspartner zu finden, die den Holocaust überlebt und viel zu erzählen haben. Und diesen Prozess beschrieb Lanzmann selber einmal so.
Und er hat uns darüber hinaus ein geniales Werk hinterlassen, das die gesamte Erinnerung weiterträgt, wie bei einem Roman von Primo Levi. Wenige Autoren sind darin auf dieser Höhe wie Claude Lanzmann. Und es wird schwer sein, ohne ihn zu leben, ohne den Glanz seiner Stimme, ohne den Glanz seines Schreibens. Ein großer Verlust. Mir war er ein großer Freund.
Sicherlich hatte Lanzmann auch Jahre mit der Vorbereitung dieses Films zu tun, weil es um Trauerarbeit ging. Ein großes Chaos der Trauer habe Shoah bei ihm selbst hinterlassen. Und das werde für immer auf ihm selber lasten, hat Lanzmann einmal selber gesagt. Und auch sein eigenes Leben hatte viele schmerzhafte Stationen. Seine jüdische Familie war unter der Nazi-Besetzung Frankreichs immer von Deportation und Ermordung bedroht gewesen. Lanzmann hatte sich früh den Kommunisten angeschlossen, ebenso der Resistance, und nach dem Krieg, da arbeitete er dann für die Temps Moderne, zuletzt auch als Herausgeber und für andere Zeitschriften. Und mit Sartre und Simone de Beauvoir, ja, da verband ihn eine ganz kuriose Ménage à trois. Vor allem aber mit seinem Film Shoah wird Lanzmann uns allen im kulturellen Gedächtnis bleiben. Deshalb die Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus: Was macht diesen Film so kanonisch und so radikal?
Ja, wenn man es ganz kurz fassen will, dann kann man, glaube ich, sagen, dass dieser Film das Unvorstellbare vorstellbar gemacht hat oder dass er uns zwingt, uns das Unvorstellbare vorzustellen. Ich meine, Sie haben schon angedeutet, Claude Lanzmann hat 11 Jahre an Shoah gearbeitet, 1974 bis 85. Und der Film zeigt ja 9 Stunden lang Schauplätze des Holocaust, also Treblinka, unter anderem Sobibor, Auschwitz, lange Kamerafahrten dieser, ja, Gräberfelder und Ruinen, und er besteht im Wesentlichen aus Gesprächen mit Überlebenden, auch mit Tätern, aber vor allem mit Überlebenden der Konzentrationslager, und aus den Schilderungen dieser Opfer setzt sich dann die ungeheuerliche Systematik dieses Menschheitsverbrechens, des Holocaust, zusammen. Dadurch wird der Film, man kann sagen, zu einer großen dokumentarischen Todesfuge. Aber in dieser Fuge, und das ist das Entscheidende, bleibt der Einzelne immer präsent. Also deswegen verlässt sich Lanzmann eben auch nicht auf Archivbilder, sondern auf Menschen. Also mir fällt jetzt einer ganz eindrücklicher ein, man könnte ganz viele nennen, Abraham Bomba, der sogenannte Friseur von Treblinka, der gezwungen wurde, in der Gaskammer ermordeten Frauen die Haare abzuschneiden. Und dieser Mann ringt ja vor Lanzmanns Kamera immer wieder um Fassung. Aber Lanzmann lässt die Kamera weiterlaufen, denn es geht eben um eine Zeugenschaft. Und diese Zeugenaussagen, die zeugen eben auch vom Überlebenswillen dieser ganzen Menschen. Und das Paradoxe an Shoah ist, glaube ich, dass dieser Film eine ganz durchdachte Form hat, eine Gestalt. Übrigens hat Lanzmann immer wieder das deutsche Wort verwendet. Aber in dieser 9-stündigen Gestalt ist eben beinhaltet, dass der Film auch 90 Stunden, 100 Stunden, 1000 Stunden oder 10.000 Stunden dauern könnte.
Und diese durchdachte Struktur, wie Sie es gerade gesagt haben, die zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Kommentierungen gibt, keine Archivaufnahmen, keine Fiktionalisierung.
Ja, dass man sozusagen die Zeugenschaft an sich zutage bringt und darin auch den Überlebenswillen und eben aber auch die Systematik des Mordens. Das ist eben das große Paradox dieses Films.
Lanzmann selber bezeichnete seine Sicht auf die Verfilmung des Holocaust ja einmal als quasi ontologisch, also als etwas, das nicht verhandelbar ist. Mhm. Deshalb ging er mit Filmemachern wie Steven Spielberg ja auch ziemlich hart ins Gericht, die ein anderes Konzept verfolgten. Das klingt nicht so, als wäre er im Umgang immer unkompliziert gewesen.
Na, man muss da, glaube ich, bei diesem Streit das halt auch so verstehen, dass es ging da ja aus Lanzmanns Sicht nicht um Sichtweisen, sondern um eine fast, sagen wir, alttestamentarisch aufzufassendes Bilderverbot. Es geht halt für ihn darum, oder nicht nur für ihn, man darf das, was im Inneren der Gaskammern geschehen ist, nicht nachinszenieren, weil die pure Abbildung eine Verharmlosung beinhaltet. Und Lanzmann hat ja später mit Spielberg, der eben in Schindlers Liste durchaus grenzwertige Szenen gedreht hat. Man sieht, wie Deportierte in die Gaskammer reingehen. Er hat mit Spielberg diskutiert und Spielberg hat ja auch eingesehen in Briefen, auch in Äußerungen, dass er eine Linie, eben diese ontologische Grenze, überschritten hat. Und Lanzmann hatte sogar mal gesagt, selbst wenn er einen Archivfilm über das gefunden hätte, was mit 3000 Menschen in der Gaskammer im Moment ihrer Ermordung passiert ist, dass er diesen Film vernichtet hätte. Also da muss man ihn, glaube ich, verstehen, dass es eben um die Grenze dessen geht, was mit der Kamera formulierbar ist. Und übrigens sind alle Grenzüberschreitungen auch immer grauenvoll gewesen, ausbeuterisch, armselig, würdelos.
Man kann aber sagen, dass er ein ziemlicher Überzeugungstäter war, dass er also auch Kollegen wie Steven Spielberg überzeugen konnte durch sein Konzept, seine Philosophie, kann man das so sagen?
Ja, er hat ja auch nicht stur darauf beharrt. Ich meine, er hat Zeitungsartikel geschrieben, er ist in Dialog getreten, er ist öffentlich aufgetreten. Manchmal war er ein bisschen ruppig und rumpelig, aber er hat sich trotzdem immer wieder auseinandergesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Er drehte ja mehrere Filme, viele mutige Filme, meinungsfreudige Filme, würde man heute dazu sagen. Damit meine ich vor allem seinen Film Der Letzte der Ungerechten über den großen Rabbi von Wien. Ein Film, für den Lanzmann auch heftige Kritik bekam. Warum?
Ja, es hat einfach sehr großen Mut bedeutet, diesen Film zu drehen über eine so umstrittene Figur. Der Film ist ja eine Rehabilitierung von dieses Rabbis von Wien, Benjamin Murmelstein, eines der sogenannten ältesten der von den Nazis eingerichteten Judenräte von Theresienstadt. Das waren ja immer diese Stammesbezeichnungen von den Nazis. Und über diese Judenräte gibt es ja in der Geschichtsforschung ganz widersprüchliche Meinungen. Hannah Arendt hat die Judenräte moralisch sehr verurteilt. Und Lanzmann zeigt nun in diesem Film, dass dieser Benjamin Murmelstein ein Mensch mit einer ganz großen Verantwortung war, dass er die erzwungene Zusammenarbeit mit den Nazis, dass er da schon als Rabbi von Wien 120.000 Juden vor dem Tod gerettet hat und auch später in Theresienstadt eben in Zusammenarbeit mit den Nazis gegen die Nazis gekämpft hat. Also Murmelstein hat sich selbst ja mal als Mann zwischen Hammer und Amboss bezeichnet. Und diese paradoxe, moralisch wirklich dilemmatische Figur hat Lanzmann 1975 für Shoah schon interviewt, aber dann wurde ihm irgendwann klar, dass diese Figur in diesen Zeugenchor und vor allem Opferchor von Shoah nicht reinpasst. Und ich finde, man kann ihm gar nicht hoch genug anrechnen, dass er Murmelstein, für den ja Gershom Scholem die Todesstrafe gefordert hat, 40 Jahre später rehabilitiert hat.
Frau Nicodemus, Sie haben Claude Lanzmann vor einigen Jahren ja persönlich für ein ziemlich langes Interview getroffen. Erzählen Sie mal, plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen, was war das für ein Mensch, der ja immerhin 92 Jahre alt geworden ist, bei all dem Leid, das er selber erfahren hat, über das er gesprochen hat, was hielt ihm am Leben?
Also man begegnet auf jeden Fall einem großen Überlebenswillen, also als jemand, der als Halbfüchser schon in der Resistance war, das ist schon unglaublich. Und dieses Überleben war von viel Wein begleitet, von vielen Frauengeschichten und von einem großen Narzissmus und all dem begegnete man auch, wenn man mit ihm zusammensaß. Aber er war eben als Filmemacher nie narzisstisch, sondern er war wirklich ein besessener Wahrheitssucher, ein besessener Sucher nach der Form für die Wahrheit dieser Zeugenschaften. Und ich finde, er ist in der Resistance geblieben, das hat man immer gemerkt, wenn man mit ihm gesprochen hat, als Widerstandskämpfer, gegen das Vergessen, gegen den Tod und auch gegen seinen eigenen Tod. Und deswegen hat mich auch sein Tod heute so fassungslos gemacht. Hm. Er mag ja 92 Jahre alt gewesen sein, aber was ist denn jetzt, wenn einer dieser größten Widerstandskämpfer gegen das Vergessen nun gestorben ist? Das heißt doch natürlich für uns alle, auch gerade in diesen Zeiten, dass wir jetzt nicht lockerlassen dürfen in der Verteidigung dieser grauenvollen Erinnerung, die dieses Werk ausmacht.
Danke an Katja Nicodemus. Mit ihr sprach ich über den Filmemacher Claude Lanzmann, der heute im Alter von 92 Jahren gestorben ist.